Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Wir sind im letzten Buch und zugleich im letzten Kapitel des Alten Testaments angekommen. Der Prophet Malachi hat uns dort, in Kapitel 3, einen Blick in die Endzeit gewährt. So viel steht fest, Gott wird Gericht halten. Wer Unrecht tut, soll nicht meinen, er käme damit durch, nur weil Gott nicht immer sofort straft. Und dann wurde uns vor Augen geführt, wie Gott das Volk Israel zur Umkehr aufforderte. Doch die Israeliten hatten dafür kein Einsehen. Sie hielten sich für gut und fromm, obwohl sie beispielsweise in ihren Gottesdiensten nicht wirklich mit dem Herzen bei Gott waren. Und auch sonst nahmen sie es mit den Geboten Gottes nicht sehr genau. In der letzten Sendung war davon die Rede, dass Gott sein Volk Israel zur Umkehr aufgerufen hat. Wohlgemerkt, er rief sein Volk zur Umkehr auf, nicht irgendwelche Nachbarvölker. Und genauso sind es an einigen Stellen im Neuen Testament Christen, die zur Umkehr aufgefordert werden, und nicht ungläubige Menschen. Denn wer umkehren soll, muss wissen, wohin. Aus Kapitel 3 des Buches Malachi lese ich noch einmal Vers 7 vor. Dort heißt es an die Adresse der Israeliten gerichtet: Ihr seid von euer Väter Zeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Wenn Menschen fragen, worin sollen wir uns denn bekehren, dann geht es ans Eingemachte. Denn im Grunde wird Gott dazu aufgefordert, alles aufzuzählen, was bei diesen Menschen schiefgelaufen ist. Und tatsächlich legt Gott den Finger in die Wunde, und das tut richtig weh. Das verspricht nicht gerade unterhaltsam zu werden. Überhaupt ist das Buch des Propheten Malachi kein unterhaltsames Buch, obwohl dieser besondere Diskussionsstil, Gott äußert sich, die Menschen erwidern etwas und Gott gibt darauf Antwort, schon sehr interessant ist. Und dann ist da noch die eine oder andere humorvolle Stelle, die zwischendurch mal aufblitzt. Trotzdem überwiegen die ernsthaften Passagen. Dennoch liebe ich das Buch Malachi, denn ich merke, wie es mich persönlich anspricht. Und ich hoffe und bete, dass dieses Buch auch Sie anspricht. Malachi mag hin und wieder sehr direkt sein, aber mir scheint, manchmal muss jemand so mit uns reden. Mich erinnert das an den Arzt, der meine Krebserkrankung behandelt hat. Er ist ein ausgezeichneter Arzt, aber nicht ganz so feinfühlig wie meine anderen Ärzte, sondern ziemlich direkt. Damals, nach der Diagnose, hätte ich gern ab und zu ein aufmunterndes Wort von ihm gehört. Aber da kam nichts. Ich hätte auch gern noch mehr Schmerzmittel gehabt, aber er gab mir nichts. Trotzdem mochte ich ihn sehr, denn er redete immer ganz offen mit mir. Er sagte mir einfach die Wahrheit. Wenn man Krebs hatte und nicht sicher ist, ob sich noch Krebszellen im Körper befinden, dann will man die Wahrheit wissen. So ist es auch mit geistlichen Dingen, denn da geht es um die Ewigkeit. Ich möchte, dass mir da jemand die Wahrheit sagt, auch wenn es weh tut. Und das tut Gott. Er hat kein Problem damit, uns die Wahrheit zu sagen. Schließlich liebt er uns und möchte, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Jetzt kommen wir gleich zur 7. ziemlich unverschämten Entgegnung der Israeliten. Insgesamt 8-mal geben die Israeliten Gott im Buch Malachi eine freche Antwort. 8-mal tun sie die Anschuldigungen Gottes einfach ab, wie uneinsichtige Kinder. 8-mal wollen sie den Tatsachen nicht ins Auge sehen. Sie tun einfach so, als wüssten sie von nichts, und jedes Mal vermeiden sie eine ehrliche, selbstkritische Antwort. Sie tun einfach so, als wären sie ganz fromm. Mit Vers 8 kommt Gott nun zu den Gründen, warum Israel umkehren soll. Gott spricht: Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht: Womit betrügen wir dich? mit dem Zehnten und der Opfergabe. Ich versuche, diesen Vers einmal in unsere heutige Situation zu übersetzen. Statt in unseren Kirchen Lobpreislieder oder das Heilig, Heilig zu singen, müssten wir eher rufen, haltet den Dieb, ihr habt Gott bestohlen. Aber dann würde die Gemeinde wohl sagen, uns kannst du damit nicht meinen, denn wir geben reichlich Spenden, wir sind überaus großzügig. Doch ist das wirklich so? Darf ich Sie, liebe Hörer, darum bitten, in einer stillen Stunde Bilanz zu ziehen? Hören Sie sich bitte noch einmal an, was Gott sagt. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und darauf antwortet Gott mit dem Zehnten und der Opfergabe. Wenn Sie jetzt denken, Gott wäre so etwas wie ein himmlischer Renditejäger, dann irren Sie sich. Gott ist nicht der skrupellose Geschäftsmann, der alles bis auf den letzten Cent einheimsen will. Er möchte niemandem etwas wegnehmen. Der Zehnte war vielmehr Gottes Art zu segnen. Denn damit sagte er im Grunde, ihr dürft 90% behalten, das schenke ich euch, und 10% gebt ihr an mich zurück. Im Hinblick auf den Zehnten gibt es viele Missverständnisse. Einige davon möchte ich an dieser Stelle gerne klären. Zunächst einmal, die Israeliten gaben nicht nur einen Zehnten. Das erfährt man, wenn man die Bibel gründlich studiert. Der Zehnte war eine Abgabe von 10% und war ein Ausdruck von Verpflichtung, aber auch von Dankbarkeit und Anerkennung. Es war damals generell üblich, eine Abgabe in Form des Zehnten an die Obrigkeit zu leisten. Abraham gab zum Beispiel dem König Melchisedek den Zehnten. Jakob versprach Gott aus freien Stücken, ihm den Zehnten von allem zu geben. In Israel sollte der zehnte Teil von allen Erträgen Gott gehören. Zitat: Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. So heißt es im dritten Buch Mose. Das Volk Gottes sollte mit der Abgabe des Zehnten seine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Außerdem sollten die Israeliten keinen anderen Herrn oder König haben als Gott. Auch das zeigt sich darin, dass alle Zehnten Gott gehörten. Nun gab es in Israel verschiedene Zehnte. Zunächst einmal der Zehnte zum Lebensunterhalt der Leviten, denn der Stamm Levi hatte kein Land und daher auch keine anderen Einkünfte. Von diesem Zehnten gaben alle Leviten wieder den Zehnten, und zwar an die Priester. Die Priester waren nur ein Teil des Stammes Levi. Und in jedem dritten Jahr wurde der Zehnte nicht am Tempel, sondern am Wohnort hinterlegt. Das war der sogenannte Armenzehnte. Er war nicht nur für die Leviten gedacht, sondern auch für Fremdlinge, Waisen und Witwen. Die Schriftstelle über diesen Armenzehnten möchte ich mir zusammen mit Ihnen etwas näher ansehen, denn ich halte sie für sehr wichtig, auch heute noch. Es wird heutzutage viel für die Armen getan, aber manchmal entsteht dadurch nur noch mehr Bürokratie. Und oft gibt es heftigen Streit darüber, wie das Geld verteilt wird. Sehen wir uns also die Abgabenordnung Gottes für Israel genauer an. Im fünften Buch Mose, Kapitel 14, lesen wir ab Vers 29: Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr dein Gott segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Alle drei Jahre gab es also eine andere Regelung für den Zehnten. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass es damals verschiedene Zehnte gab. Manche Abgaben wurden auch von allen gemeinsam am Tempel verzehrt. Man kann das heute kaum noch genau auseinanderhalten. Als Christen müssen wir außerdem bedenken, dass wir in der Zeit der Gnade leben. Wenn wir etwas spenden, dann tun wir das auf einer anderen Grundlage als die Israeliten damals. Die christlichen Gemeinden sind nicht Teil eines solchen Systems von rechtlich verbindlichen Abgaben. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Christen darauf verzichten sollten, den zehnten Teil unseres Einkommens für Gott zu geben. Wenn Gott uns das aufs Herz legt, dann sollten wir das auch tun. Aber schauen wir uns doch einmal an, wie die ersten christlichen Gemeinden mit diesem Thema umgegangen sind. Paulus schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth Folgendes und stellte die Mazedonier als Vorbild hin. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Die Gemeinden in Mazedonien waren also sehr arm, aber sie spendeten doch reichlich. Und weiter schreibt Paulus, denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben. Das heißt, sie haben weit mehr gegeben als 10%. Die Grenze von 10% kam in ihrem Denken gar nicht vor. Sie gaben einfach aus ihrer Liebe zu Gott heraus. Deshalb gaben sie so viel. Und dann nennt Paulus noch einen anderen Grund für ihre Spenden. Sie haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Wer Geld spendet, stiftet also Gemeinschaft. Man könnte auch sagen, diese Spenden sind eine besondere Form der Anbetung in der Gemeinde. Dazu wieder Paulus. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. Etwas zu spenden ist ein Ausdruck der Gemeinschaft der Christen. Deshalb möchte ich nicht, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, für die Radiomission spenden. Zum einen würde es den Nichtchristen keinen Segen bringen, wenn sie für uns spenden. Und ich glaube auch nicht, dass das auf lange Sicht für uns zum Segen wird. Gott bittet nur seine Kinder, etwas zu geben. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Bundeslade immer von den Priestern getragen wurde? Gott hätte ja x-beliebige Leute dazu berufen können. Man hätte sie auf einen Wagen stellen können. Und das tat man auch, wenn man vergessen hatte, wie die Lade eigentlich transportiert werden sollte. Aber das hatte dramatische Folgen. Sie können das, wenn Sie mögen, im ersten Buch Samuel nachlesen, ab Kapitel 4, und im zweiten Buch Samuel in Kapitel 6. Die Bundeslade musste von den Priestern auf den Schultern getragen werden und nicht anders. So wie die Priester damals die Bundeslade trugen, haben wir Christen heute die Botschaft Jesu zu schultern. Damit meine ich die Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Und diese Botschaft muss, bildlich gesprochen, auf den Schultern der Priester getragen werden. Priester heute sind alle, die an Jesus glauben. Wenn sie nicht an Jesus glauben, dann sind sie nicht aufgerufen, mitzutragen. Und dann sind sie auch nicht aufgerufen, zu spenden. Paulus schreibt weiter an die Gemeinde in Korinth, nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Die Spenden der Korinther sollen also zeigen, wie sehr sie Jesus lieben. Jesus hat uns nicht ein Gebot gegeben, wie viel wir spenden sollen. Es gibt Lieder, die Jesus sinngemäß folgende Worte in den Mund legen. Ich gab mein Leben für dich hin, und was gabst du für mich? Aber das ist ganz und gar unbiblisch. So etwas hat Jesus uns nie gefragt. Jesus hat gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir Jesus lieben, dann ist es uns ein Herzensanliegen, Gottes Gebote zu halten. Und dann möchten wir auch von unserem Geld etwas an Gott zurückgeben. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief weiter, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Damit sagt Paulus auch, dass wir von Herzen und mit Freude geben sollen. Ich erinnere mich daran, wie uns auf einer Israelreise verschiedene Regierungsgebäude gezeigt wurden. Eines davon war das Finanzministerium. Das ist natürlich auch für die Steuern der Israelis verantwortlich. Unser jüdischer Reiseleiter sagte ganz trocken, wir nennen dieses Gebäude die neue Klagemauer. Er meinte, dass viele Israelis eben nicht gern Steuern zahlen. Und wie ist das, wenn wir in unseren christlichen Gemeinden Spenden sammeln? Das ist für manche auch ein Grund zum Klagen, da bin ich mir sicher. Ach du Schreck, schon wieder eine Kollekte, denken wohl manche. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kollekte sollte ein fröhlicher Teil des Gottesdienstes sein. Wenn Sie nicht mit Freuden geben können, dann lassen Sie es lieber bleiben. Denn dann bringt es Ihnen sowieso nichts, das kann ich Ihnen sagen. In den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes schreibt Paulus nicht nur über die Gaben der Mazedonier und ihre vorbildliche Haltung. Er sagt ganz allgemein etwas dazu, wie Christen spenden sollten. Ich denke, dass die meisten Christen in unserer westlichen Welt mehr als 10% des Nettoeinkommens geben sollten. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Israel gab damals 10% vom gesamten Einkommen, denn es wurden von verschiedenen Ernten oder Erträgen je 10% abgegeben. Und nun wieder zurück zu unserem Bibelvers aus dem Buch Maleachi, Kapitel 3. In Vers 8 stellt Gott die Frage, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Logischerweise muss die Antwort lauten, nein. Der Mensch, Adam, ist doch von Gott geschaffen. Er hat alles von Gott bekommen. Wie kann dann das Geschöpf den Schöpfer bestehlen? So etwas wäre natürlich Unrecht. Im Umfeld von Israel war so etwas aber keine Seltenheit. So wurden zum Beispiel jede Menge Opfer bereitgestellt. Da kam sicher einiges zusammen. Ein lohnendes Geschäft, wenn man stehlen wollte. Aber war so etwas in Israel denkbar? Nein, so etwas tun wir doch nicht, sagen die Israeliten und tun ganz unschuldig. Doch Gott sagt ganz deutlich, dass die Israeliten ihn bestehlen. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Das Wort betrügen erinnert an die Bedeutung des Namens Jakob. Jakob bedeutet nämlich der Betrüger. Der Stammvater Israels hatte auf Anraten seiner Mutter seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen. Und später wurde er von seinem Schwiegervater Laban betrogen. Er wollte dessen jüngere Tochter heiraten. Aber als er in der Hochzeitsnacht den Schleier lüftete, war es die Ältere. Doch er wollte unbedingt die jüngere Tochter heiraten. Deshalb heiratete er schließlich beide Frauen. Betrug spielte eine große Rolle in Jakobs Leben. Auch in der Geschichte des Volkes Israel gab es immer wieder Betrug. Hier wirft Gott den Israeliten vor, dass sie ihn berauben. Er sagt, ihr seid Diebe. Offensichtlich haben sie den Zehnten nicht in voller Höhe gegeben. Vielleicht haben sie erst die Betriebsausgaben abgezogen, bevor sie losrechneten. Und auch bei den Opfergaben, wie schon erwähnt, ging offenbar nicht alles mit rechten Dingen zu. Doch zu Israel hatte Gott gesagt, 90% könnt ihr behalten, aber ich möchte, dass ihr 10% an mich zurückgebt und damit zeigt, dass ihr mich ehrt. Gott möchte, dass wir ihn und sein Wort ernst nehmen und ihm gehorchen. Ich staune immer wieder über erfolgreiche Geschäftsleute, die Christen waren. Ein amerikanischer Schokoladenfabrikant zum Beispiel war Christ und spendete ganz regelmäßig. Außerdem baute er für seine Angestellten Wohnhäuser, Kirchen, Schulen und sogar ein Theater. Auch William Wrigley, der Gründer der bekannten Kaugummifirma, spendete regelmäßig Geld für Gott. Ich muss betonen, dass ich hier nur von den Gründern der Firmen spreche. Es geht nicht um die späteren Generationen. Besonders beeindruckt hat mich James Cash Penney, der Gründer einer amerikanischen Modehauskette. Er war der Sohn eines Pastors. Sein Vater starb, als er noch ein Kind war. Damals gab es keine Witwenrente für seine Mutter. Und auch sonst kümmerte sich niemand darum, wie die Familie über die Runden kam. Die Leute sagten einfach, Gott segne sie, aber sie taten nichts für sie. Also musste die Mutter das Geld für die Familie als Waschfrau verdienen. Der Junge ging durch die Stadt und holte die Sachen ab, die seine Mutter zu waschen hatte. Und er sagte sich, Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich Geld verdienen, und dann werde ich dafür sorgen, dass keine Witwe eines Pastors je wieder so schwer arbeiten muss. Und das tat er auch. Er baute Wohnsiedlungen, in denen Pastoren im Ruhestand mit ihren Frauen leben konnten. Liebe Hörer, ich vermute, Gott hat alle Menschen gesegnet, die für ihn in der Vergangenheit Geld gegeben haben. Und ich bin mir sicher, das tut er auch heute noch. Aber wenn sie etwas geben, dann sollte das in Gehorsam gegen Gott und aus Liebe zu ihm geschehen. Nur dann wird Gott ihr Geld annehmen und segnen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Buch Maleachi, Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Dort beginnt Gott wieder, dem Volk Israel den Spiegel vorzuhalten. Er sagt, ihr betrügt mich, denn ihr beraubt mich. Die Israeliten tun freilich so, als hätten sie keine Ahnung. Schließlich stehlen sie ja nichts aus dem Tempel, aber sie geben den Zehnten nicht in voller Höhe. Deshalb sagt Gott, dass sie ihn bestehlen. Was Gott weiter dazu zu sagen hat, erfahren wir in den darauffolgenden Versen und damit in der nächsten Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.